Ja, vielen Dank, dass wir miteinander den Text erschlossen haben. Ich denke, ihr habt gemerkt, er ist doch auch lebendig geworden, wenn man sich mal hineinversetzt in die Personen, die da beteiligt sind. Und ich finde, das ist bei diesem Text auch nicht so schwer, weil jeder von uns ist mal ein Jugendlicher gewesen. Viele von uns sind Eltern und kennen auch die Situationen, die entstehen können, wenn Kinder flügge werden. Mein erster Punkt, wie unser Glaube erwachsen wird. Also, ich habe es gerade gesagt, wir können uns gut in so eine Geschichte hineinversetzen. Gut, dass es auch eine Kindheit oder eine Jugendgeschichte gibt, die nur Lukas uns überliefert. Hier leuchtet ja so ein Stück was von dem Geheimnis auf, das später an Jesus mal richtig aufstrahlen wird. Denkt an den Wochenspruch, wir sahen seine Herrlichkeit. Also, es wird einer sein, der alle lehrt, wo sich die Leute staunen über das, was er sagt, der durchaus auch mal provoziert, ja, den Leuten nicht nach dem Mund redet und der einer ist, der seine Berufung radikal lebt. Und ich finde es kostbar, dass wir so eine, zumindest diese eine Jugend- oder Kindheitsgeschichte von Jesus überliefert haben, weil uns damit vor Augen geführt wird, der Messias, also der Retter, den Gott uns schickt, der Messias ist geworden. Er ist wie jeder von uns, dass er auch erstmal heranwachsen muss. Das heißt ja ganz am Schluss des Textes, und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Also, Jesus durchläuft wie jeder andere Mensch auch eine Entwicklung. Wir haben gerade Weihnachten gefeiert, ist noch gar nicht lange her. Krippe steht nicht mehr da, aber ihr erinnert euch. Also, das Kind, was gewickelt werden muss, was langsam heranwächst vom kleinen Kind zum größeren Kind, zum Schulkind, zum Jugendlichen, zum Erwachsenen. All diese Stationen läuft Jesus durch. Und ich finde es ziemlich wichtig, dass wir uns an diesem Beispiel auch immer wieder klar machen und auch vor Augen stellen, auch unser Glaube durchläuft eine Entwicklung. Ich weiß nicht, ob euch das manchmal deutlich macht. Mir fällt das immer wieder auf an bestimmten Punkten, dass ich denke, oh, vor 5 Jahren habe ich ja über diese Frage noch anders gedacht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es sind so ganz bestimmte Fragen, sind so ganz bestimmte Lebenserfahrungen, oft schwierige Lebenserfahrungen, die einen die Dinge noch mal ein bisschen anders sehen lassen. Aber es ist wichtig, dass wir diese Dynamik auch sehen. Unser Glaube ist lebenslang eigentlich auf dem Weg. Er muss immer noch nachreifen. Wir sind da auch noch nicht fertig, wenn wir Jugendliche sind und hoffentlich schaffen wir es irgendwann. Also an diesem Punkt muss jeder Christ auch mal kommen, dass der Kinderglaube in einen mündigen Erwachsenenglauben übergeht. Das ist gar nicht so leicht. Das ist auch eine Frage, über die man manchmal wirklich sprechen muss. Was nehme ich mit und was trägt jetzt auch? Und ich finde, wir können an Jesus gut sehen, was jede gute Erziehung auszeichnet. Ihr kennt dieses Wort, ich weiß gar nicht, wie man es zuschreibt, Goethe oder irgendjemand, wir brauchen Wurzeln und Flügel. Ja, also egal, wer das gesagt hat, aber ich finde, es ist ein schöner Erziehungsgrundsatz, dass wir unseren Kindern, unseren Enkelkindern etwas mitgeben, dass wir uns als Eltern auch bemühen, ihnen was vorzuleben, ihnen Werte vorzuleben. Und trotzdem kommt irgendwann der Punkt, das merkst du spätestens dann, wenn die Kinder erwachsen sind, ich habe jetzt 4 erwachsene Kinder, da musst du sie loslassen. Dann haben sie ihre Flügel und fliegen los und nicht immer gefällt dir das so oder hast du dir das anders vorgestellt, aber es gehört dazu, Wurzeln und Flügel zu verleihen. Und ich finde, man sieht das an den Eltern von Jesus eigentlich auch ganz gut, dass sie beides auch beherzigt haben. Also es heißt, sie ziehen wie jedes Jahr zum Wallfahrtsfest, zum Passafest nach Jerusalem hinauf. In der Tora steht, für einen frommen Juden soll man sogar 3-mal im Jahr nach Jerusalem ziehen. Passafest, dann das Wochenfest oder Pfingstfest und 3. Fest ist das Laubhüttenfest, genau. Ich habe mir das nicht aufgeschrieben, aber ihr wisst das, genau. Die Gelehrten streiten sich darüber, ob die Frauen auch mitziehen sollen. Aber in dieser Familie ist es so, Josef und Maria ziehen hin, wie sie das jedes Jahr gemacht haben, und sie nehmen Jesus mit. Man wird mit 13 Jahren religionsmündig, aber ihr wisst, wie das ist mit den Kindern, um sie auf den Weg zu bringen, und so sind wir vielleicht auch auf den Weg gekommen, braucht es eine Eingewöhnung. Und das machen sie. Und ich finde, es wird auch etwas von der Freiheit deutlich, die Maria und Josef gewähren, dass sie nach einem Tag, als Jesus weg ist, noch nicht in Panik verfallen. Also es heißt ja, 3 Tage lang dauert das, bis sie Jesus gefunden haben. Und diese 3 Tage kann man schon aus den natürlichen Begebenheiten erklären. Es hat also 3 Tage gedauert, von Nazareth nach Jerusalem zu laufen, zu Fuß. Und die sind da so in größeren Peer Groups, würde man vielleicht heute sagen, die Jugendlichen unterwegs gewesen, unter den Gefährten. Und nach einem Tag, als Jesus nicht dabei war, war das noch gar nicht so schlimm, sondern merken sie abends erst, Moment mal, wo ist denn Jesus? Aber auch das zeigt, die haben ihn da nicht so an der kurzen Leine gehabt, sondern er hatte da auch seine Spielräume. Und das Gleiche mit den Wurzeln und Flügeln, finde ich, kann man auch gut an Jesu Verhalten selber durchbuchstabieren. Jesus geht ja mit, er wächst in diese Gebräuche seines Volkes hinein. Der Tempel spielt eine wichtige Rolle, die Feste spielen eine wichtige Rolle. Und ja, das Besondere an dieser Geschichte ist, dass wir sehen, er bekommt auf einmal Flügel. Und jetzt in Jerusalem passiert Überraschendes, womit die Eltern nicht gerechnet haben. Aber nochmal zu uns zurück. Also lasst uns das mitnehmen. Und manchmal ist es gut, ja, so ein Wort auch durchzubeten. Unser Glaube ist ein ganzes Leben lang auf der Reise zum Erwachsenwerden. Und hoffentlich kann man von unserem Glauben auch das sagen, oder vielleicht sollten wir es zumindest beten, statt und Jesus Namen zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen, setzt mal euren Namen ein und sagt dann und Manfred Namen zu an Weisheit, Alter und Gnade. Also, dass wir an Alter zunehmen, ist klar, aber dass wir auch an Weisheit zunehmen und an Gnade, das sind ja Dinge, die Gott schenkt. Also, wie unser Glaube erwachsen wird. Erstens. Zweitens, wir haben das vorhin ein bisschen gemerkt, als wir die verschiedenen Rollen durchgegangen sind. Es ist schmerzhaft für die Eltern, ihr Kind 3 Tage lang zu suchen. Ich denke, wer Eltern ist, der kennt diese Erfahrungen. Die macht jeder mit seinen Kindern. Das ist irgendwie ziemlich schwierig, wenn die Kinder weg sind, da reichen ja auch schon Minuten oder so, da spielt sich Kino im Kopf ab und man weiß gar nicht mehr, wie einem so geschieht. Und ja, es ist alles darauf gerichtet, hoffentlich kann ich mein Kind bald wieder in die Arme schließen. Und das ist sehr verständlich und ich denke, das ist jetzt auch nicht zu sehr hineininterpretiert, dass da auch ein gewisser Vorwurf mitschwingt, als die Eltern Jesus dann, als sie ihn finden, sagen, warum hast du uns das getan? Ja, also kann man aus Elternperspektive, finde ich, sehr gut verstehen und man würde auch verstört sein, wenn, es kam ja vorhin auch bei den Antworten, man erwartet zumindest von seinen Kindern, dass sie auch eine gewisse Empathie entwickeln, nicht nur an sich denken, sondern irgendwie vielleicht auch mal die Perspektive der Eltern in den Blick nehmen. Also warum hast du uns das angetan? Und jetzt kommt eine Antwort von Jesus, die ist provozierend im besten Sinne oder verstörend. Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Ich habe über diese Worte meditiert, sie wirklich so ein bisschen gekaut und immer wiederholt. Und alleine an dieser Frage sind mir 3 Dinge aufgegangen, die für unser geistliches Leben total bedeutsam sind. Also erstens, diese Aussage stellt uns in Frage. Jesus stellt uns in Frage. Lasse ich mich auch in Frage stellen? Lasse ich mir sagen, dass ich so wenig eigentlich weiß und so wenig eigentlich von Gott begriffen habe? Ja, das müssen sich die Eltern sagen lassen. Und dann sagt Jesus ein zweites, ich bin doch beim Vater, was habt ihr eigentlich? Ich bin doch beim Vater. Und das dritte, was er sagt, ich muss beim Vater sein. Also wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Wenn ihr euch in der Bibel ein bisschen auskennt, dann werdet ihr wissen, dass immer wieder auf dem Weg, den Jesus dann später durch die Lande zieht, die Formulierung auftaucht, dass Jesus weiß und es auch den Jüngern sagt, der Menschensohn muss leiden, gekreuzigt werden, später dann auferstehen. Also steckt ein göttliches Muss dahinter, hinter dem Lebensweg, den Jesus einmal gehen wird. Und ich finde, es macht sehr deutlich, dass Jesus, wie wir das vorhin auch einleitend schon gehört haben, wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Also hier blitzt durch, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er die Nähe zu seinem himmlischen Vater sucht und dass für Jesus das ein absolutes Muss ist. Auch wenn das nur in diesem Moment und in dieser Szene so kurz aufblitzt, ich muss so dran denken, das ist so wie bei so, es gibt so ein paar Sternstunden ja im Leben Jesu, die uns die Evangelien berichten, wo so der Vorhang zum Himmel so ein bisschen zur Seite geschoben wird. Ja, also die Geburt haben wir gerade gefeiert. Berg der Verklärung ist auch sowas, ja, wo sich auf einmal so der Himmel öffnet. Und hier, wer es hören kann, der sieht es oder hört es auch, hier wird auch deutlich, Jesus muss beim himmlischen Vater sein und damit konfrontiert er seine Eltern. Und das Geheimnisvolle an dieser Äußerung ist, was auf den ersten Blick wie ungehorsam klingt. Also die Eltern entrüsten sich ja auch, dass er weg war, also ungehorsam gegen seine irdischen Eltern, ist in Wirklichkeit Ausdruck seines Gehorsams gegenüber seinem himmlischen Vater. Also das ist eine ganz wichtige Botschaft, die Jesus uns durch sein ganzes Leben vermittelt, dass er mit dem Vater eins ist und dass er gehorsam ist. Und dieser Weg des Gehorsams dem Vater gegenüber wird ihn dann eben auch zum Kreuz und dann zur Auferstehung führen. Und was ich total beeindruckend finde, ich habe das eben schon erwähnt, es ist ja nur so eine Sternstunde, dass für diesen Moment mal so kurz der Vorhang gelupft wird und klar wird, also hier ist Gottes Sohn. Der Vorhang geht ja dann gleich wieder zu, er hat das den Eltern gesagt. Und ganz am Schluss heißt es ja, und er ging wieder heim mit seinen Eltern nach Nazareth und war ihnen untertan. Und ihr könnt rechnen, er war 12 Jahre alt. Die Bibel sagt, er war 30 Jahre alt, als er dann zum ersten Mal unter die Menschen trat. Das heißt, er war viele Jahre noch, also er war noch 18 Jahre zu Hause in Nazareth, hat sich wieder unter die Autorität seiner Eltern gestellt. Und ich finde das beeindruckend, also Jesus als wahrer Mensch und als wahren Gott zu erleben. Und kleine Nebenbemerkung, wenn ihr euch fragt, was hat das mit uns zu tun? Es gibt eine etwas abseitige Stelle im 2. Petrusbrief. Es ist ja nicht nur so, dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Er ist deshalb gekommen, damit wir als Menschen auch Anteil an der Natur Gottes bekommen. In der orthodoxen Kirche wird das besonders gelehrt. Theosis nennt man das. Also Jesus macht das an uns oder zeigt uns das, was wir auch einmal werden sollen. Also wahrer Mensch und wahrer Gott. Und ein drittes, als die Eltern sagen, und jetzt haben wir uns ja im Bibliolog auch besonders auf die Maria konzentriert, kommt dieses Wort, siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Ich finde es sehr wichtig, vielleicht kennt ihr das, dass es in der katholischen Tradition, die ja Maria mehr verehrt als wir evangelischen Christen, ich finde etwas sehr Schönes gibt, und zwar reden die von den 7 Schmerzen Mariens. Und die sind also bis auf einmal alle biblisch gedeckt. Also es gibt 7 Schmerzen, die Maria erleben muss, und an dieser Stelle ist es schon der 3. Schmerz. Der 1. Schmerz ist der, dass Simeon im Tempel ihr weissagt, Maria, auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Das ist der 1. Schmerz Marias. Der 2. Schmerz ist der, dass sie fliehen müssen vor dem Kindermord des Herodes nach Ägypten mit allem, was da dran hängt. Und der 3. Schmerz ist jetzt dieser, dass sie ihren Sohn 3 Tage lang unter Schmerzen suchen muss. Kurze Nebenbemerkung zu den 3 Tagen. Ich habe das vorhin schon gesagt, die 3 Tage lassen sich gut aus den natürlichen Gegebenheiten erklären, ja, aus den Entfernungen und so weiter und so fort. Aber sie sind bestimmt auch ein stiller Hinweis auf die 3 Tage, die zwischen Kreuz und Auferstehung liegen werden. Und auch auf dieses geheime Verbindungsglied, dass Jesus hier zu seinem ersten Passa geführt wird und er im Rahmen seines letzten Passafestes sterben wird. Und wer steht da unter dem Kreuz nach dem Johannesevangelium? Maria. Das ist auch wieder einer ihrer Schmerzen, dass sie das alles an Jesus erleben muss. Und deswegen lässt sich auch das gut auf unser geistliches Leben übertragen. Jesus mit Schmerzen suchen, diese Erfahrung bleibt uns nicht erspart. Diese Erfahrung wird uns auch nicht erspart sein. Und ich möchte euch ermutigen dazu, Jesus zu suchen und nicht loszulassen, wenn das schmerzvoll ist. Wenn er nicht da ist, wenn er abwesend ist, wenn ein Tod dazwischen tritt. Maria macht das vor, sie ist darin wirklich ein Vorbild des Glaubens. Also es ist nicht nur mit Schmerzen verbunden, Jesus nachzufolgen, aber wir sollen, wie die Maria oder wie Josef auch, suchen. Und ich habe den schönen Satz gefunden, der vorletzte Papst hat ihn in seinem Jesusbuch gesagt, je näher ein Mensch zu Jesus kommt, umso mehr wird er in das Geheimnis seiner Passion einbezogen. Ich finde, das leuchtet sehr gut auf. Was die Maria da erlebt, was die Eltern da erleben, das ist etwas, ja, was auch für uns gilt, immer näher an Jesus heranzukommen, als wahrer Mensch und wahrer Gott. Und das heißt aber auch, auf diesem schmerzensreichen Weg mitzugehen. Jetzt geht es aber zum Glück noch weiter. Ich will nicht bei den Schmerzen aufhören. Dieses andere Wort, wir haben das vorhin ja auch bedacht, dass es heißt, zum zweiten Mal in der Weihnachtsgeschichte in Lukas 2, und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Ich finde, das ist auch sehr bedeutsam. Wir haben ja gut nachvollziehen können, wie verstört die Eltern waren und wie verstört die Eltern auch sein mussten, als Jesus ihnen das so sagt. Also, was sucht ihr mich eigentlich? Ist doch alles gut, ich bin bei meinem Vater, bei meinem himmlischen Vater. Und dass da die Maria wieder ein Vorbild ist, auch für unseren Glauben. Sie versteht das Wort Jesu zwar nicht, was er ihr da sagt, aber sie bewahrt es, andere Übersetzungen sagen, sie bewegt es in ihrem Herzen und sie lässt es darin reifen. Also, die gleiche Wendung steht, nachdem sozusagen die Hirten wieder, ich glaube, nach Hause gegangen sind, als sie es verkündigt haben, Maria bewahrte all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Jetzt das Gleiche nochmal. Und auch das weist uns auf ein tiefes Geheimnis, ist nämlich, wie die Worte auch an den Evangelisten Lukas gekommen sind. Sie hat es bewegt in ihrem Herzen. Und aus dieser Quelle hat wahrscheinlich der Lukas geschöpft. Und diese Quelle ist auch für uns etwas, an der wir uns immer wieder auch sättigen können, dass wir diese Worte Jesu, oder auch wenn wir Gott nicht verstehen, dass wir das in unser Herz hineinnehmen und auch bewegen, damit es reifen kann. Und letztlich, das kam auch im Bibliolog schon raus, hat das schon vorweggenommen, was ich jetzt auch noch sagen wollte, die Worte von Jesus sind ja immer größer als unser Verstand und da ist es gut, wenn wir uns an das erinnern, was Maria ja schon damals zugesagt worden ist bei der Verkündigung, bei der Ankündigung der Geburt, dass ihr gesagt wird, selig bist du, die du geglaubt hast. Also, wann immer wir die Worte Jesu nicht verstehen, lasst sie uns bewegen, lasst uns dranbleiben, so wie wir suchen sollen, so sollen wir diese Worte auch bewegen und auch Gelegenheiten dazu wahrnehmen, diese Worte zu bewegen, damit Jesus in uns wohnen kann und Gott bei uns Wohnung nehmen kann. Ich fasse nochmal zusammen. Wir haben uns mit Jesus und seinen Eltern auf die Reise gemacht. Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie unser Glaube erwachsen wird. Wir haben Jesus als wahren Mensch und wahren Gott kennengelernt und auch die Verheißung für uns gehört, dass wir Anteil an der göttlichen Natur bekommen sollen. Und ein drittes, lasst uns unterwegs sein mit Maria, Jesus mit Schmerzen suchen und seine Worte in unserem Herzen bewegen. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.